Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Johannes Ernicke. Er ist Patentanwalt und Unternehmer. Wir sprechen heute zum Thema neue Geschäftsmodelle für Kanzleien, Alternativen zur Effizienzfalle. Hallo Johannes.
Hi Patrick.
Das ist ja mal ein sehr spannendes Thema, neue Geschäftsmodelle für Kanzleien. Ich bin sicher, dass das sehr, sehr viele interessieren wird von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir haben. Vielleicht mal ganz kurz bei dir. Ich glaube, du bist der erste Patentanwalt, mit dem ich im Rahmen dieses Podcasts spreche. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen darstellen, was du so machst und was da so die Aufgaben, ja, der Aufgabenbereich ist und was du außerdem noch tust, weil du bist ja auch noch Unternehmer.
Ja, sehr gern. Tatsächlich bin ich selbst mit dem Patentwesen zu ziemlich aufgewachsen, kann man sagen. Also schon mein Opa war Patentanwalt, mein Vater auch. Und ich habe 8 Jahre lang mit meinen 2 Brüdern und meiner Schwester und meinem Vater gemeinsam unsere Familienkanzlei mitgeführt. Ja. Und als klassische Patentanwaltskanzlei machen wir eigentlich vor allem für mittelständische Unternehmen, auch ein paar größere. Das, was typischerweise dort im Intellectual Property, gewerblichen Rechtsschutz, so anfällt, das heißt, wir reichen Patentanmeldungen ein, arbeiten die aus, führen die Verfahren, machen aber auch Marken, hin und wieder Designs, kümmern uns um erfindungsrechtliche Themen, was man so als Patentanwalt macht. Und was ich aber mehr und mehr danach, nach der klassischen Ausbildung gemacht habe, ist bei uns in der Kanzlei eben zu gucken, was können wir eigentlich sonst noch so anbieten und eben auch die Randbereiche, die man in der Ausbildung auch nicht lernt, zu beleuchten und vor allem zu gucken, wie können wir als Kanzlei uns selbst als Unternehmen verstehen und uns unternehmerisch eigentlich weiterentwickeln. Das hat mich sehr beschäftigt. Und tatsächlich nach 8 Jahren habe ich dann irgendwann, als dann auch KI kam, da gab es einen sehr prägenden Moment für mich, irgendwann gesagt, ich möchte da noch mehr machen und bin ausgestiegen nach 8 Jahren aus dem Familienunternehmen, nicht ganz einfach. Und habe mein eigenes Unternehmen gegründet, Patenza, und bin dort jetzt dabei, vor allem dem Freiberuf der Patentanwälte zu helfen, neue Wege zu finden und vor allem diese KI-Transformation so zu gestalten, dass wir auch als Freiberufler, als Gewinner da hervorgehen können und nicht immer nur dieses effizienter werden, dieses ganze Narrativ, das ja immer davon redet, wer abgeschafft werden soll oder dergleichen, ja, das ist ganz neu denken.
Zu dem Thema, wer abgeschafft wird, wer ersetzt wird und so, da können wir ja gerne nochmal zum Ende zu sprechen. Das mache ich ja öfter, weil das ja auch immer sehr spannend ist zurzeit mit KI und so weiter. Nun hast du mir ja im Vorhinein schon erzählt, dass es also 2 Beispiele gab, die du mal erwähnen wolltest, für neue Geschäftsmodelle, ja, für Alternativen. Das erste Beispiel war aus dem Bereich Markenrecht, Markenanmeldung. Erzähl doch mal, was da quasi möglich ist jetzt.
Ja, das halte ich tatsächlich einfach für ein gutes Beispiel, weil ich meine, wir reden ja, wenn wir über Effizienz reden, letztendlich darüber, dass wir weniger Zeit für etwas investieren. Und jetzt ist es bei den meisten Anwälten, sei es Rechtsanwälte oder Patentanwälte, ja so, dass ein Großteil unseres Geschäfts auf der Abrechnung von Stunden basiert. Es gibt auch andere Fälle. Deswegen finde ich Marken ganz interessant, weil das machen in der Regel, also wir Patentanwälte machen das fast immer mit, aber es gibt auch viele Rechtsanwaltskanzleien aus dem gewerblichen Rechtsschutz, die sowas machen. Ja. Und das ist eigentlich deswegen ein schönes Beispiel, weil es ist dort schon einigermaßen etabliert, dass man, ich sag mal, zu Fixpreisen oder produktähnlichen Preisen diese Leistungen anbietet, was bei vielen Rechtsanwälten ja durchaus nicht selbstverständlich ist. Die haben manchmal RVG, wo es um Streitwerte geht, aber dass man, sagen wir mal, fix bepreist eine anwaltliche Leistung anbietet, ist jetzt nicht ganz üblich. Bei Marken ist das schon lange so. Häufig hängt das, glaube ich, einfach an diesen Amtsgebühren, dass man beim Amt auch in Einheiten bezahlt und deswegen hat irgendwie der Patent, der Anwalt halt seine Kanzleigebühr daneben gestellt. Jetzt ist es so, diese Markenanmeldung ist eigentlich relativ einfaches Geschäft. Wenn man einfach nur das Markenzeichen, zum Beispiel bei einer Wortmarke, das Wort Patenza für mein Unternehmen, dahernehmen würde, dann diskutiert man noch kurz mit dem Mandanten, in welchen Leistungsbereichen, Waren oder Dienstleistungen er diese Marke schützen will und reicht die Markenanmeldung ein. Relativ einfach. Das Geschäft ist jetzt natürlich heute hochautomatisierbar. Da lässt sich auch, ich sag mal, nicht mehr so viel Innovation machen. Und das ist so ein typischer Fall, wenn ich da jetzt effizienter werde, solange ich einen Fixpreis habe, das ist ein schönes Beispiel von Fixpreisen, haben einen Vorteil für Anwälte, kann ich diese Effizienzgewinn ja in Marge erstmal umwandeln. Das ist erstmal schön. Das heißt, an sich wären diese Beispiele toll. Nur was passiert denn jetzt meist, wenn genau sowas geschieht, dass in dem Markt so neue Technologien zu Effizienzsprüngen führen.
Ja.
Am Ende ist es eine Marktmachtfrage. Am Ende ist es eine Frage, ob dieses Narrativ, wir können jetzt effizienter sein dank Technologie XY, ja, wenn die Mandanten und die Kunden das auch wissen oder erwarten, dann ist es am Ende eine Frage, ob ich meine Fixpreise halt drücken muss, weil der Markt halt einfach entweder Wettbewerb hat, der es billiger anbietet und ich nicht differenzierbar bin, oder der Kunde einfach sagt, hör mal zu, ich weiß doch, ihr habt doch jetzt KI, macht das doch mal bitte billiger. Das führt uns ja eben, das nenne ich die Effizienzfalle, in ein Problem, wenn wir die ganze Zeit nur über Effizienz nachdenken. Und deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, weil in der Regel ist ja diese einzelne anwaltliche Leistung, wie die Anmeldung einer Marke, ja eingebettet in eine größere Problemstellung oder Lebenssituation des Mandanten. In dem Fall, der hat sich eine Marke ausgedacht. Dieses Wort Patenza. Mhm. Manchmal haben die halt Markenzeichen, wo sie gar nicht merken. Klassisch, die beschreiben dann Marken. Das macht ja gefühlt jedes zweite Startup. Dass sie sich irgendeinen Namen aussuchen, der halt Super Online-Shop 24 heißt oder so. Ja, und dann halt klassisch.
Was halt geschützt weiß, im Endeffekt.
Genau.
Ja.
Und dort kann man, glaube ich, heutzutage zum Beispiel auf seiner Website KI unterstützt schon einen ersten Beratungstool oder so einbauen. Muss man nur aufpassen mit Rechtsdienstleistungsgesetz und anwaltlicher Leistung und Haftung. Aber es ist, glaube ich, möglich, dass man zumindest die wichtigen Fragen aufwirft. Keine Rechtsberatung im Einzelfall gibt, aber schon mal der Mandant sich orientieren kann, worum es eigentlich gehen wird. Und dann vielleicht auch eine erste paketierte Schützbarkeitsberatung vorne anstellt. Mhm. Oder er sich selbst schon Gedanken machen kann, in einem KI-Dialog, wie sollte ich denn meine Leistungen eigentlich bauen für das spätere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis? Da muss ich ja vielleicht nicht immer mit dem Anwalt direkt reden, sondern wie kann ich das schon mal vorbereiten, mir Gedanken dazu machen, die richtigen Fragen gestellt bekommen? Das wären so vorgelagerte Leistungen. Genauso kann man das mit Recherchen, zum Beispiel Ähnlichkeitsrecherchen. Gibt es denn ältere Marken oder ist die Domain geschützt? Also das gibt es auch heute schon von in der Regel nicht anwaltlichen Anbietern. Und ich glaube, Kanzleien werden da mehr und mehr, wenn sie klug sind, sich dahin entwickeln, solche Zusatzleistungen anzubieten, die gar nicht klassisch die anwaltliche Vertretung gegenüber einem Gericht oder einem Amt sind.
Ja, also das ist alles bestimmt richtig. Es geht dann ja auch nicht nur um die Anmeldung, die ja dann sehr formal ist, um die Beratung, welche Klasse, wenn die Leute das nicht selber irgendwie rausfinden. Ja. Aber es geht natürlich auch um die Recherche in erster Linie, denke ich mal. Hast du ja gerade auch so gesagt. Und da muss ich sagen, also da habe ich neulich mal ChatGPT benutzt, ja, und das ist schon sehr gut. Und bei ChatGPT ist es so, jetzt haben wir ja die News kürzlich gehabt, dass sie gesagt haben, man darf ja keine Rechtsberatung da irgendwie mehr anfordern. Ich weiß nicht, ob du das, ne, hast ja auch mitbekommen, dass es da in den quasi AGBs Nutzerbedingungen, heißt es ja bei denen da, drin steht. Anyway, es geht natürlich trotzdem, weil es nicht verboten, also es ist quasi, du sollst es quasi nicht machen über die AGB, aber im Grunde kannst du es ja machen, es wird dir nicht gesagt, geht nicht. Ganz im Gegenteil, ich hatte mal was probiert mit Marke und da stand also tatsächlich nicht nur, dass er dich dort berät, also wie man die eintragen kann und welche Klassen und für was das vielleicht sein könnte, indem du ihm dann auch sagst, was du damit machen willst, also zum Beispiel im Automobilbereich oder sowas, ja, sondern er hat sogar mich konnektiert mit der Pro-Version, dass er gesagt hat, ich kann für dich sogar die Markenrecherche machen beim DPMA. Und das finde ich schon äußerst, ja, also auf der einen Seite bedenklich, auf der anderen Seite natürlich super, ja, je nachdem, wie du es jetzt siehst. Also da wäre jetzt die Diskussion eher, ist das verbotene Rechtsberatung oder nicht? Ja, die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht machen, die habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Aber es ist schon erstaunlich, wie weit das geht. Nun wäre es natürlich so, dass, so habe ich dich gerade verstanden, dass ein Anwalt, ein Patentanwalt, das auf seiner eigenen Seite so anbieten könnte, wäre natürlich noch besser, wahrscheinlich auch mit Prompts, die dann besser funktionieren. Ich habe es ja selber eingegeben, ich weiß ja so halbwegs, was ich da mache. Ja, jetzt einer, der gar keine Ahnung davon hat, wird das vielleicht auch nicht so tun. Vielleicht hätte er auch nicht das Ergebnis bekommen, was ich bekomme. Das kann auch sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich gesucht habe. Ja, aber im Endeffekt würdest du sagen, dass diese Art von Recherche-KI gesteuert sein kann, sowie auch die formelle Eintragung am Ende sogar. Oder, ja, also wäre alles übernehmbar, richtig? Und zu einem Festpreis, oder?
Also das ist zumindest eine wunderbare Chance, weil ich meine, inzwischen wissen doch die meisten Menschen, dass es Halluzinationen gibt und Bei diesen neuen Technologien ist ja Vertrauen immer eine ganz große Währung.
Ja.
Und ich glaube, viele wissen auch, zur ersten Orientierung frage ich vielleicht schon mal ChatGPT. Aber ich kenne auch.
Wie früher Google, nur das Ergebnis genau. Ist jetzt. Ja, besser kann man fast gar nicht sagen, weil wenn du sagst, es ist halluziniert, ist es ja gerade sogar noch schlechter. Ja?
Es ist gefährlicher, könnte man vielleicht sagen.
Ist es besser. Ja, genau, es ist im gewissen Rahmen vielleicht besser, aber jedenfalls gefährlicher. Ja.
Und auch früher war das doch so, es geht ja am Ende drum, wir leben ja schon seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren in einer Informationsflut-Überangebot, ja. Könnte man sagen. Ja. Und es geht ja immer mehr darum, das haben wir doch in der Schule schon alle gelernt, wir müssen eigentlich die vertrauenswürdigen Quellen lernen. Früher war es ja auch undenkbar, dass man aus Wikipedia zitiert. Heute ist das, glaube ich, gang und gäbe.
Richtig. Ja, genau.
Und ich glaube, da haben wir als Anwälte oder überhaupt, ich sag mal, Expertenanbieter, die eine vertrauenswürdige Marke haben. Und das sind eben diese Freiberufe, die diese strengen Zulassungsprüfungen haben, prädestiniert. Das geht Ärzten und Architekten wahrscheinlich ähnlich, Steuerberatern, dass wir eben diese, ich sag mal, kuratierte KI. Das ist jetzt eben nicht irgendein General-Purpose-KI-Modell, das wir für Kochrezepte, Reiseplanung oder eben eine Markenanmeldung verwenden, sondern dadurch, dass der Anwalt natürlich auch aus Haftungsgründen ein hohes Interesse daran hat, eine wirklich zuverlässige Leistung abzubieten, dass der zum Beispiel durch Legal Context Engineering im Hintergrund eben die System Prompts und die Umgebung, die REX-Systeme oder was auch immer dafür die Recherche verwendet wird, so gestaltet, dass auch vorne ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Und die KI vielleicht auch so durch System Prompts oder andere Guiding Rails, wie man manchmal sagt, sagen wir, angehalten ist, keine finale Rechtsberatung zu geben, aber die wichtigen Fragen aufwirft, die richtigen Vorbereitungen anregt und dann zum Anwalt zur finalen Prüfung eben leitet, beziehungsweise selbst bei der Umsetzung, wenn der Anwalt die KI bedient, eben der Human in the Loop immer drin bleibt. Und das muss der Experte sein, der tatsächlich prüfen kann, ob das auch Hand und Fuß hat. Mir ging es ja selber schon so. Ich habe Buchhaltungs- und Steuerthemen ChatGPT gefragt. Horrend falsch. Also man weiß es halt nicht.
Absolut, absolut.
Das klang plausibel.
Ja, ich habe neulich wieder was gesucht und da hat man also ganz genau gemerkt, dass ChatGPT sich Daten zieht, die sie nicht unbedingt halluziniert, in dem Beispiel jedenfalls, aber die waren einfach nicht auf dem neuesten Stand. Also sowas hast du auch öfter. Dass er dann wirklich, speziell wenn du sagst, zieh das mal aus Links, die du mir noch zeigst, ja, dass er dann sagt, naja, das ist ja so und so die Höhe von, keine Ahnung, Steuerhöhe oder irgendwas. Und dann ist das aber gar nicht mehr das Aktuelle, weil er das aber so gefunden hat. Ne? Ich habe das so ein bisschen mit einem Bekannten von mir darüber gesprochen und der meinte, das ist wie so ein Kumpel, den du hast irgendwie, den du sagst so, guck das doch mal eben bei Google nach. Ja. Und genau so ist das Ergebnis. Also es ist nicht schlecht, aber es ist nie 100% sicher. Ne? Also so,
ja, so das ist vor allem ein verdammt rhetorisch begabter Kumpel, der das sehr überzeugend alles
nachstellt. Ja, das ist dann schon ein, richtig, der dir dann auch sagt, genau so ist es, das stimmt, ja. Bei der Markenanmeldung kommt natürlich noch dazu, dass du hier etwas hast und korrigier mich, wenn das falsch ist, aber jedenfalls das mein Wissensstand, ja. Ich habe das ja auch mal gemacht vor vielen Jahren, dass es eigentlich so ist, du hast hier etwas, was sehr teuer werden kann. Weil wenn du dort etwas Falsches anmeldest, eine Marke verletzt und so, kann es ja sehr, sehr viel kosten, ja. Und trotzdem ist es etwas, wo du ja keinen, im Negativen gemeint Anwaltszwang hast, ja. Das heißt, du kannst das ja komplett selber anmelden, ne, für ein paar hundert Euro kostet das, glaube ich, oder was, keine Ahnung, kannst ja selber eine Marke anmelden, du kannst da hinschreiben, was du möchtest, irgendwie kannst dir die Dinge raussuchen und hast es dann gemacht. Kann sein, dass die Marke nicht eingetragen wird, aus bestimmten Gründen. Aber wenn du dir halbwegs was ausdenkst, wird es ja sogar eingetragen. Dann ist das Problem eher nur, da du ja keine professionelle Recherche gemacht hast, dass du vielleicht sehr schnell in sehr hohe Kosten kommen könntest, jedenfalls durch Abmahnungen und so weiter. Ne? Und das ist natürlich hier ein Spezialfall, der ja bei anderen rechtlichen Dingen nicht so ist. Deswegen ist es ja sehr speziell. Ich würde gerne mal zu der zweiten Case kommen, der ganz anders ist und von dem verstehe ich auch viel, viel weniger als von Marken. Und zwar, du sagtest, der zweite Use Case, den dir so einfiel, der wäre die Patentüberwachung. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen grob erzählen für Leute, die damit auch gar nichts so zu tun haben, was denn die Patentüberwachung genau ist und und dann, wo man das vielleicht auch verbessern kann mit KI oder so. Ja.
Ja, das ist hochspannend, das Thema, weil wir da jetzt in den Bereich reingehen von klassischer patentanwaltlicher Leistung für Unternehmen, also Im Patentbereich arbeiten wir fast nur mit Unternehmen, B2B könnte man sagen, was ein komplett anderes Geschäft ist als jetzt für Privatleute irgendwie einen Mietvertrag. Auch vom Volumen, da haben wir häufig Stammmandate mit mehreren hunderttausend Euro Jahresumsatz und aufwärts. Das heißt, das sind sehr enge Mandatsbeziehungen mit einem hohen Volumen, einem sehr hohen Risiko häufig, wie du gerade schon gesagt hast. Ist es im Patentbereich manchmal sogar noch heftiger, weil die Fehlerquellen noch größer sind. Dort was zu übersehen, kann später zu sehr großen Fehlern und teuren Fehlern führen. Mhm. Entsprechend gibt es hier eigentlich einen sehr schönen Markt, sage ich mal, für Patentanwaltskanzleien. Das wird auch in der Regel gut bezahlt. Das ist ein etabliertes Geschäft. Nur dort haben wir eben auch, wie ich vorhin schon sagte, die klassische anwaltliche Leistung, nehmen wir mal die Patentanmeldung. Der Patentanwalt schreibt für eine Erfindung eine Anmeldung in vielen Stunden. Und genauso gibt es aber auch den Bereich nicht der eigenen Patente, der eigenen Erfindung meines Mandanten, sondern der fremden Patente, der Wettbewerber. Um die muss mein Mandant sich nämlich auch kümmern, weil er muss nicht nur schauen, dass er seine eigenen Erfindungen schützt gegen Nachahmer, sondern er muss auch gucken, dass seine Produkte, die er auf den Markt bringt, nicht versehentlich vielleicht, Patente von anderen, von Wettbewerbern verletzen. Und deswegen, das ist auch das Fiese, dass das viele gar nicht wissen, das sagt einem auch keiner. Jeder Unternehmer ist selbst verpflichtet, sicherzustellen, dass er eben keine Patentverletzungen fremder Patente begeht. Was macht man dafür? Man macht das einmal projektbasiert, sogenannte Freedom Drop Rate Recherchen, wenn man ein Projekt einführt, aber man macht das auch laufend. Und das nennt sich Patentüberwachung. Das heißt, das hat sogar mehrere Zwecke. Ich mache Registerrecherchen, wie bei der Markenrecherche gibt es auch Patentrecherchen, dass ich nach gewissen Namen von Wettbewerbern oder Technologieklassen suche. Und da kriege ich dann jeden Monat oder Quartal, wie ich das mache, die neuen Patente von auf den Markt von fremden Firmen reingespielt. Die muss ich mir anschauen. Und das Problem ist jetzt, wir werden zugeschüttet mit diesen Dingern. Also
das hätte ich mir Mandanten, fast gedacht, ja, das muss ja unendlich sein.
Die hatten früher, wir hatten Mandanten, die hatten damals 10, 15 Patente, die man sich anschauen musste pro Monat. Kein Problem, das kann man mal durchblättern. Inzwischen, also wir hatten einen Mandanten, der hatte 700 Treffer in seinem Suchprofil pro Monat. Roundabout. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr möglich zu screenen. Jetzt kann man die Filter enger machen.
Das Problem ist dann, warum ist das so? Weil das international einfach viel mehr angemeldet wird oder also durch die einfach weil das heute viel mehr gemacht wird und viel mehr Produkte da sind oder sowas, ja? Oder?
Ja, also einerseits glaube ich nimmt einfach die Entwicklungstätigkeit zu, die Technologie wird immer größer, breiter und so. Aber vor allem gibt es zwei Effekte, dass Großunternehmen wirklich in Massen anmelden, weil sie sich auch auf die Fahnen schreiben, Portfoliogröße oder sich nicht trauen, mal bei Erfindungen die Mitarbeiter melden, muss man sich dann entscheiden, wenn man sie, müsste sie freigeben für die Mitarbeiter, wenn man es nicht anmeldet und so. Da gibt es so verschiedene Aspekte, dass Großunternehmen wie Bosch, Siemens jedes Jahr mehrere tausend Patente anmelden. Und diese Zahlen wachsen. Und vor allem Asien, China, staatlich subventioniert, müllt uns zu mit Patenten, die zum Teil wirklich hanebüchene Sachen sind. Ach ja. Nicht nur, also da kommt inzwischen auch echte Innovation her, aber die schiere Menge, da ist zum Teil, wenn man Recherchen macht, sind 90% der chinesischen Schriften Müll, weil man irgendwie die alles Mögliche anmelden. Das sind so die Effekte, die man sieht.
Okay, und das hat sich jetzt speziell in den letzten paar Jahren nochmal sehr gesteigert, oder wie ist das?
Ja, ich würde sagen, der Trend ist bestimmt schon seit eher 10, 20 Jahren zu beobachten und der wird immer schärfer.
Ah, immer mehr.
Hat vielleicht auch ein bisschen volkswirtschaftliche Effekte. Jetzt, also die Anmeldezahlen gehen zum Teil auch wieder mal zurück oder so. Aber insgesamt wird es einfach immer wie größer.
Und dann ist quasi gar nicht mehr richtig zu bewältigen und
genau. Ja. Und es ist natürlich auch das Problem, früher, keine Ahnung, ich war Maschinenbauer, habe Sägen hergestellt, große Sägemaschinen oder so, dann habe ich mir halt nur die Technologieklasse der Sägemaschinen. Heute ist da eine Kamera drin, da ist irgendeine komplizierte Regelungstechnik drin, da ist vielleicht jetzt eben auch KI vielleicht drin und plötzlich die Technologieklassen, die ich überwachen muss, werden viel breiter. Das ist auch so, diese vernetzte Welt muss ich mir anschauen. Und jetzt ist es halt so, dass der Patentanwalt klassisch beim Umgang mit fremden Patenten, was er lernt in seiner Ausbildung ist, ich kann einen Einspruch gegen ein Patent oder eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent machen. Also immer das, wo der Anwalt den Mandanten vom Gericht oder im Amt vertritt und dafür die Schriftsätze und so macht. Aber eben davor, was davor passiert, bis das gefährliche dritte Patent von dem Dritten irgendwie entdeckt wird, das sind häufig uralte Prozesse von irgendwelchen Dienstleistern, hat man die übernommen. Bei uns war das früher so wirklich, dass man da so PDF- oder Papierstapel geschickt bekommen hat von irgendeinem Patentberichterstatter. Da muss man sich mal vorstellen, ja, die sind wirklich in den Lesesaal vom DPMA gegangen und haben das in Papier rauskopiert.
Habe ich keinen Zweifel, ja. Ja.
Okay. Und was man da eben heute machen kann, ist den Mandanten mit KI unterstützen, dieses Sichten von diesen Dokumenten zu erleichtern. Zum Beispiel das Aussortieren von unnützem Beifang. Gibt es tolle KI-Lösungen, mit denen die Recherche selbst nachvollziehbar nach so ganz klassischen Schlagwortrecherchen oder so noch stattfindet. Mhm. Aber dann habe ich diese 500 Suchtreffer und dann will ich zum Beispiel alle, die, ja, wo es jetzt zum Beispiel um Handsägen geht, raussortieren. Und ich will nur die großen Standsägen oder so haben. Das ist mit Schlagworten manchmal gar nicht so einfach. Aber die KI erkennt sowas recht gut. Und so kann ich dann zum Beispiel diese Treffer von 500 vielleicht auf 100 runterdampfen und dann kann ich noch irgendwie eine Relevanzbewertung drüber jagen oder so, dass der Nutzer schon eine Zusammenfassung oder so auch vielleicht erhält oder die Merkmale rauskondensiert werden, die er prüfen müsste, ob er die verletzt. Und das sind so Zusatzleistungen, die wurden bisher einfach nur rudimentär auf PDF-Basis oder so, wurde einfach Informationen über den Zaun geworfen und der Mandant war alleine gelassen damit, das zu bewältigen. Und wenn du jetzt als Kanzlei dich hinstellst, und das haben wir zum Beispiel gemacht, das hat enormes Wachstum gehabt, quasi alle in dieser, ich sag mal, das sind ja zwei Wertschöpfungsketten, die eigenen Patente von der Idee über die Patentanmeldung bis zur Nutzung, genauso bei den Fremdpatenten von der Identifikation über die Überwachung, über die Relevanzprüfung, vielleicht dann auch mal einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage. Wenn ich vor und nach meinen klassischen anwaltlichen Leistungen zum Beispiel die Patentüberwachung mit anbiete und dort auch eine Arbeitserleichterung, also wirklich Wertschöpfung mache, anbiete, jetzt nicht effizienter werden, sondern dem Mandanten Probleme abnehmen, nämlich dass er irgendwie überfordert ist, 500 Patente sich durchzulesen, ja, dann habe ich plötzlich eben ein neues Geschäftsmodell, ganz neue Wertschöpfung. Und damit kann ich als Kanzlei heute auch noch wachsen und nicht nur immer effizienter, kleiner, weniger und abgeschafft werden.
Jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, was du da gerade erzählt hast über die KI-Möglichkeiten. Ja? Gibt es das jetzt schon oder wird das schon viel verwendet oder ist das jetzt eher was Neues? Wie ist denn da jetzt der Stand jetzt nicht nur bei dir, sondern würdest du auch sagen, bei den meisten Kolleginnen so average, die benutzen noch gar nichts oder wie ist das so?
Also ich würde sagen, in der Breite ist das immer noch total rudimentär und das ist der Klassiker. Da wurden jetzt in den letzten Jahren Dinge digitalisiert, die vorher im Papier liefen, so in den letzten 10 Jahren. Und da hat man, wie so häufig, wie auch beim Staat, den Papierprozess halt einfach in digital umgemünzt. Das heißt, man schickt keinen Papierstapel, sondern einen PDF-Stapel. Herzlichen Glückwunsch. Klar. Und da stehen ganz viele. Jetzt gibt es die ersten tatsächlich KI-Tools, die da tolle Möglichkeiten bieten. Gibt es eben ganz speziell Patentrecherche-Tools, die es ermöglichen, zum Beispiel solche KI-Filter mitlaufen zu lassen. Die kann man ganz gut einsetzen. Was allerdings nach meiner Erfahrung wenige Kanzleien wirklich effektiv tun, weil das immer so ein Randthema ist, weil das hat aktuell wenig Geschäft ausmacht. Das ist halt ein Wachstumsbereich. Da hat wenige Kanzleien, kenne ich, die da wirklich einen Fokus drauf legen, weil es kostet ja Aufwand. Ich muss ja sowas erstmal einführen, muss mir überlegen, was muss ich da technisch tun? Wie bepreise ich das? Wie vertreibe ich das meinen Mandanten und so?
Also das ist also quasi kein Kerngeschäft gewesen vorher, oder?
Genau. Das ist eher so eine Randzusatzleistung. Und ich sehe gerade in diesen Randdienstleistungen ein riesiges Wachstumpotenzial, weil da häufig die Probleme bei meinen Mandanten liegen, die ich lösen könnte oder helfen könnte.
Ja, eben. Also gerade was du erzählt hast über die Recherche, wäre ja super hilfreich. Also ich wundere mich eher, dass es eben gar nicht Standard vielleicht als Aufgabe oder als Aufgabenbereich ist, so wie du es ja sagst, ja.
Das machen auch viele schon. Also Recherche ist ein gutes Beispiel, ist ja ähnlich wie Patentüberwachung, also projektbasiert.
Ja.
Da kenne ich einige Kanzleien und auch Rechercheanbieter, die mir erzählen, dass immer mehr das versucht wird, in-house zu machen. Also in der Kanzlei. Früher hat man das häufig an Recherchedienstleister rausgegeben, weil man gar nicht die Tools dafür hatte. Und viele Kanzleien holen sich das jetzt rein und lassen ihre Patentanwälte oder andere Mitarbeiter selber recherchieren. Und dabei werden auch die ersten KI-Tools eingesetzt. Die gibt's am Markt.
Ja. Das ist natürlich ganz spannend, weil du jetzt gerade das Wort Inhouse benutzt hast, ja, was ja eigentlich dann auch schon wieder auf was anderes hindeutet, nämlich du sagtest ja speziell bei den Patentanmeldungen, Überwachung noch mehr als bei den Marken. Bei den Marken nehme ich aber an, überwiegend auch, weiß ich aber nicht genau, sind es ja eher gewerbliche Anmelder, also quasi Unternehmen und Firmen, ja. Glaubst du denn nicht, und da wären wir schon bei dem Hauptthema immer am Ende, Nämlich, wie sieht die Zukunft aus? Ja, wie sieht die Zukunft in deinem Fall jetzt der Patentanwälte aus? Wie könnte die aussehen? Jetzt hast du ja gerade beschrieben, was die alles können vielleicht in Zukunft. Sie können mehr anbieten, ja. Sie können Recherchetools, KI-Tools nutzen, neue Services anbieten, vielleicht darauf bezogen. Das klingt ja alles erstmal super. Ja. Aber könnte da auch ein bisschen die Gefahr darin liegen, was ich auch bei den Wirtschaftskanzleien sehe gegenüber den Unternehmensjuristen, also den Rechtsabteilungen, dass vielleicht die Rechtsabteilung der Zukunft, das Unternehmen der Zukunft, ja, das alles mit KI selber machen kann und überhaupt gar kein, also gar keinen Patentanwalt, Markenrechtsanwalt oder so überhaupt noch braucht? Könntest du da eine Gefahr sehen, dass das
Absolut.
vielleicht
Und
so
das ist
käme?
absolut, du sprichst ein super relevantes Thema bei uns an und das ist tatsächlich ein Patent. Also größere Unternehmen ab einer gewissen großen Stufe haben eigentlich immer interne Patentabteilungen. Und die Frage ist, wie lange kann man eigentlich als Kanzlei auch, ich sag mal, mit dem Unternehmen mitwachsen, bevor sie anfangen, interne Ressourcen aufzubauen? Weil diese internen Ressourcen, nenne ich es mal, haben ja die Tendenz dazu, dann immer mehr von der Gesamtwertschöpfung nach in diese Patentabteilung zu holen.
Ja, wenn
Aus
Sie es können, wenn Sie es können, wenn Sie es sowohl inhaltlich können als auch zeitlich. Aber das ist ja genau der Witz hier, dass natürlich durch KI-Tools, wenn die denn dann alle auch gut funktionieren, könnte man denken, ist vielleicht eine Frage der Zeit, dass sie besser werden. Ist nicht immer so, aber wahrscheinlich werden sie ja besser, ja, dass das eben dann alles möglich wäre. Und wenn du sagst, große Unternehmen haben ihre eigenen Patentabteilungen, ist eigentlich auch logisch, wenn die da wirklich tausende Patente anmelden. Aber irgendwo gibt es ja dann sicherlich, wenn man die Unternehmen weiter runtergeht, wird es ja dann irgendwo anfangen von der Größe her, wo die dann keine mehr haben. Und das werden ja auch ganz viele sein, bis hin zum Mittelstand und so weiter, wo dann aber vielleicht jemand, der, vielleicht haben sie schon Unternehmensjuristen, doch, gibt ja auch welche, die haben gar keine Rechtsabteilung, ja, vielleicht haben sie eine kleine, und das ist eben der Punkt, dass diese Leute dann vielleicht mit KI fähig wären, mit einem Juristen dort vielleicht sogar, wenn sie jetzt nicht Hunderte anmelden, ne, solche Dinge, aber eben fähig wäre, das dann mitzumachen. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr, oder?
Absolut. Und
Ja.
also mein ganz klares Ziel ist es, mittelständische Technologieunternehmen zu ermöglichen, dass die auch erhebliche Größen einnehmen können und große Patentportfolien anmelden und verwalten können, ohne interne Ressourcen aufbauen zu wollen. Weil wenn ich mit den CEOs, CTOs von mittelständischen Technologieunternehmen spreche, dann erzählen die mir selten, dass sie Bock haben, intern großes Personal in diesen nicht wertschöpfenden Bereichen aufzubauen. Das sind ja Fixkosten.
Ja, das
Das
glaube
ist
ich.
ja, das passiert ja in der Regel, weil sie das Gefühl haben, dass es extern einfach nicht hinreichend gut, weil es eben sich nur immer auf den Schriftsatz konzentrieren und davor und danach eben ganz viel brach liegt. Das ist das, was ich beschrieben habe. Wir müssen unseren Mandanten da auch die Gesamt Prozess quasi gut abbilden können als externe Dienstleister. Und das wurde häufig nicht gut gemacht und zum Teil wurde es dann auch einfach zu Preisen gemacht, wo dann viele Unternehmen gesagt haben, das haben wir so häufig, das ist einfach so viel billiger, das intern zu machen, dass es dann letztendlich ein Preiswettbewerb war. Wobei ich da auch feststelle, je größer die Abteilung, desto schwerer tun sich die natürlich auch, wie jede Konzernabteilung, man das so kennt. Die haben eine gewisse Trägheit und da verändert man auch nicht mal so schnell von heute auf morgen Dinge. Und jetzt, wenn da neue
Nee.
Technologien kommen, haben die das gleiche Problem wie die Kanzleien und manchmal sogar vielleicht größere Probleme noch, sich anzupassen, effizienter zu werden. Und da hat man jetzt plötzlich die Chance, als externe Kanzlei natürlich auch diese Technologie vielleicht schneller zu adaptieren, weil man ein kleines dynamisches Unternehmen ist, verhältnismäßig zu einem
Ja.
Bär, keine Ahnung, zu einem großen Tanker der
Ja.
Industrie. Und wenn man da jetzt gut ist, kann man da vielleicht ganz attraktive Angebote machen, wo der CFO sich denkt, oh ja, bevor ich das jetzt mit mit internen Fixkosten mache, doch lieber extern skalierbar, kann ich hoch und runter fahren, geht ja auch. Also, die stehen letztendlich in
Definitiv.
einem Wettbewerb. Wer ist der bessere
Richtig.
Dienstleister, der interne oder der
Richtig.
externe?
Genau. Also die Idee, dass jetzt der Unternehmensjurist, der mit Software halt dann mehr Fähigkeiten hat, das wird ja so werden. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar. Das heißt aber noch lange nicht. Also mit dem Stand jetzt wird der externe Berater, der oft ja sehr teuer ist, ja, vielleicht aber dann nicht ersetzt, wenn er besser wird und auch günstiger. Ne, das ist ja so das eigentlich, was du jetzt sagst. Das heißt, es ist also gar nicht die Ersetzung, es ist vor allem der Wettbewerb, ne, der hier noch mehr im Fokus steht zwischen den eigenen Leuten in der Rechtsabteilung und eben den externen. Und beide sind fähig, mehr zu machen durch KI, richtig? Also so sehe ich es, ne?
Absolut. Und vor allem, auch die internen Unternehmensjuristen, sage ich mal, sollten sich ja möglichst als interne Dienstleister verstehen. Die haben ja auch einen Mandanten, einen Kunden, nämlich die Fachabteilung, das Management, das Marketing, wer auch immer gerade was braucht von denen.
Ja, klar.
Und da ist auch immer nur die Frage, die bilden es halt nicht über einen mandatsbezogenen Fallpreis ab, sondern über ihre Personal- und Arbeitsplatzkosten. Und am Ende stehen die in einem Wettbewerb zu einem externen Dienstleister, der halt fallbezogen abrechnet und irgendwie entweder stundenweise oder produktbezogen was abrechnet. Und die Frage ist doch einfach nur, nicht nur wer ist billiger, sondern wer bietet die bessere Dienstleistung, egal ob die von intern oder extern gemacht wird. Und die internen sind halt näher dran. Das heißt, ich muss als Externer halt schon gucken, wie ich nah an die tatsächlichen Bedürfnisse, die strategischen Herausforderungen der tatsächlichen wertschöpfenden Person im Unternehmen und des Managements hinkomme. Das ist, glaube ich, wenn man das gut macht, hat man tolle Chancen als Externer eigentlich der perfekte skalierbare Dienstleister zu sein. Das ist übrigens im HR-Bereich genauso passiert. Da haben wir am Anfang, hat man vor allem diese neuen Personalverwaltungssoftware-Tools verkauft und irgendwann haben die Leute gemerkt, ach, schau mal her. Wenn wir jetzt da so viel effizienter werden, dann holen wir uns vielleicht einfach gleich einen HR-Business-Partner und lagern die gesamte Personalaktenverwaltung, Abrechnung einfach an einen externen Business-Partner aus, statt uns jetzt wieder eine Software reinzuholen, die wir selber verwalten, bedienen und sonst was müssen. Also alles möglich.
Das ist eben genau das, wo eben dann genauer kalkuliert werden muss, ne? Was dann in Zukunft eben günstiger ist, besser ist, ja. Bevor wir zum Schluss kommen, du hattest noch was erzählt über im Vorgespräch, über dass du sagtest, also KI ist ja immer von den Leuten verstanden, oft als der Chatbot, als ChatGPT, ist ja fast schon ein Synonym für KI. Wobei man natürlich auch sagen muss, ganz viele Leute kennen ja auch die Video- und Fotoerstellung. Also alleine schon, weil sie damit ja zugemüllt werden irgendwie bei den ganzen Social Medias. Ja. Aber du hattest dazu was gesagt. Was war das nochmal, dass du meintest, irgendwie die meisten Leute würden ja diese LLMs darauf ziehen? Oder?
Also ich, unter dem ganzen Schlagwort agentische KI, Agentic AI, da steckt ja viel mehr drin, was unter der Haube zwar auch in dem klassischen Chat im Hintergrund passiert und in diesen Zusatzfunktionen auswählbar ist, aber diese Chat-Oberfläche, das User-Interface, mit dem wir das bedienen und das, was die meisten damit benutzen, irgendwie, ich prompte was rein und kriege eine Antwort raus, ist ja ein Bruchteil dessen, was agentische Systeme können. Allein schon die Bedienung anderer Software über MCPs, also diese Model Context Protocol Server, wo ein KI-Agent eine andere Software bedient. Das kann man sich ja schön anschauen bei Browser Use. Ja. Dann ist es aber letztendlich, eigentlich braucht es das gar nicht, weil die KI braucht ja gar keine User-Interface-Oberfläche wie der Mensch. Die kann ja direkt über Schnittstellen sprechen. Aber da sieht man das so toll, wenn ich heute einen KI-Agenten in eine Software sich einloggen lasse und dann findet er sich da selbst zurecht und klickt selber und bedient letztendlich für mich die Software. Das ist ja viel besser, als einen KI-Chat zu machen, wo ich dann irgendwie einen Text rauskopieren muss, um ihn wieder irgendwo anders reinzukopieren oder die Einleitung, die er mir gegeben hat, selber auszuführen. Und das ist, was ich in meinen Vorträgen zum Beispiel vor allem versuche, den Kanzleien oder Patentanwälten auch in Industrieabteilungen eigentlich darzustellen, dass dieser AI-Chat ist so die Spitze des Eisbergs und darunter diese agentischen Systeme, sei es Assistenten, Workflows, AI-Automation oder eben diese echten Agenten, Retrieval Augmented Generation, Tool-Use. Das alles kann man sehr einfach inzwischen in diesen KI-Plattformen, Custom Purpose könnte man sagen, sich selber anpassen. Und da ist die große Herausforderung, was eben auch die Tech-Player nicht ohne weiteres kopieren oder leisten können. Ich muss, klar, die KI-Anwendungswissen haben, aber ich brauche Domänenwissen. Ich muss wissen, was soll das System denn tun? Und bei uns ist das eben dieses Rechtswissen oder Business Knowledge über das Unternehmen. Und wer das zusammenbringt, und das ist eben in diesem Context Engineering, also nicht nur Prompt Engineering, sondern den gesamten Kontext für die Agenten zu bauen. Wer das kann und dieses Experten-Domänenwissen damit reinbringt, der wird in den nächsten Jahren, glaube ich, ganz vorne mit dabei sein.
Ja, spannend. Also sehr spannender Podcast fand ich. Und ich danke dir also sehr, Johannes. War ein tolles Thema, mal ein bisschen was anderes, vor allem von dieser Patentrechtsseite gesehen. Das hatten wir noch nicht. Vielen Dank.
Danke, Patrick. Hat mich gefreut.